Norbert, du, ich frage mich die ganze Zeit, warum so viele Menschen erfolgreich sind und doch innerlich leer. Hast du da eine Antwort drauf?
Ja, sind sie beseelt oder sind sie einfach nur am Tun ohne eine innere Ausrichtung? Was hat das Innere mit dem Äußeren zu tun?
Ich glaube, wir sind da bei der Frage angelangt, was ist Erfolg überhaupt? Wenn wir Erfolg klassisch definieren oder nachschlagen, dann wird es immer über Geld oder Anerkennung in unserer westlichen Welt definiert. Wenn wir aber sagen, Erfolg ist das, was ich lebe mich. Wenn ich mich lebe, bin ich erfolgreich. Wenn ich so sehe, dann wird es schon ein bisschen anders. Dann ist auch zu hinterfragen, ob jeder, der im Außen so erfolgreich wirkt, tatsächlich erfolgreich ist. Mhm. Dann kann es sein, der hat zwar viel Geld, ein Riesenauto, Riesenfirma, aber innerlich leer. Ja klar, er lebt sich vielleicht nicht. Mhm. Das, was seine Seele, sein Innerstes möchte. Mhm. Aber wenn ich sage, Erfolg ist etwas, was mich ausmacht, und das bringe ich zum Ausdruck, diese Gaben bringe ich zum Ausdruck, ich gebe sie in die Welt hinein, dann kann ich nur nicht erfolgreich sein, wenn ich sie unterdrücke, wenn ich sie nicht lebe. Mhm. Aber immer, wenn ich sie lebe, egal wie viele Menschen davon profitieren, bin ich schon mal auf dem Erfolgsweg.
Du, und was hindert Menschen daran, ihre Gabe zu leben?
Ah, da fragst du die Richtige.
Und ihr fragt euch auch, seid ihr da richtig? Ihr seid genau richtig. Es geht heute um ganz, ganz spannende Themen. Wir haben im Vorfeld schon eine Stunde gut diskutiert und auseinandergelegt und wollen gerne ganz pragmatisch auf den Punkt das Thema auch Inneres, Äußeres, Gaben, Aufgaben und auch gelebte Spiritualität beleuchten und zum Ausdruck bringen. Verena, herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist. Du stellst dich ganz am Schluss erst vor.
Genau. Gaben, ja, Gaben und Potenziale und Fähigkeiten, die wir nicht leben, die können echt unangenehme Zeitgenossen werden. Die können sich echt gegen uns selbst richten. Das kann wie ein schweres Gewicht sein. Manche legen tatsächlich ein Gewicht zu. Es kann wie ein innerer Druck entstehen. Bei mir ist es zum Beispiel meistens so, wenn ich mich ein bisschen davor drücke, dass ich dann totale Rückenverspannungen bekomme, weil ich wüsste, da gäbe es was, mit dem sollte ich rausgehen. Und wenn ich mich winde, weil ich mich schäme, weil ich denke, die Leute erklären mich für verrückt, wenn ich mit dem rausgehe. Was denken sich die? Was denken sich ehemalige Arbeitskollegen oder irgendwer? Ja, da ist meist Scham davor oder nicht besser als andere sein zu wollen, nicht zu sehr scheinen zu wollen, nicht sich besser zu fühlen. Und es ist ein völliger Blödsinn, weil jeder ist so speziell, wenn wir uns nicht alle gleich machen. Und ich glaube, das Beste, was wir tun können, ist rauszugehen mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten und sie nicht auf eine andere Lebenszeit irgendwie aufzubewahren.
Mhm. Du hilfst ja Menschen dabei, die Gaben auch zu erkennen, die sie so nicht gesehen haben. Hast du da einen Tipp? Wie kann ich feststellen, was meine Gabe ist?
Ja. alles, was dir Freude bereitet und leicht von der Hand geht, da hast du schon mal ein Talent dafür. Oft sagt man ja auch dafür, das ist eine geborene Schauspielerin, ein geborener Koch. Das heißt, das ist schon so in einem drinnen, das geht leicht von der Hand. Man lernt zwar noch das Handwerk vielleicht dazu, aber es ist schon so, man ist schon so begnadet darin. Und dann gibt es noch Kompetenzen, die wir uns erarbeiten können. Da sind wir wieder bei der Eingangsfrage, warum sind manche erfolgreich, aber leer? Weil sie sich Kompetenzen angeeignet haben, die zu wirtschaftlichem Erfolg bringen im Außen, die kann jeder lernen, und die ziehen sie durch. Manchen fällt es leicht, manche machen das mit sehr viel Schweiß und verbiegen, aber sie schaffen es. Das ist eine Kompetenz, die kann jeder lernen. Und wenn dir das wichtig ist, kannst du es lernen und viel Geld machen. Ist halt die Frage, spielt dein Innenleben mit oder unter welchen Bedingungen spielt es mit?
Sehr spannend, sehr spannend. Ich glaube, das Gefühl kennt man schon aus Eigenerfahrung heraus.
Genau, dazu fällt mir auch ein, sind wir im Job eher beschäftigt oder ruft es uns wirklich? Ja? Oder ist da meine Gabe, meine Aufgabe dabei? Ist es eine Berufung? Wie siehst du das?
Also im Idealfall ist es schon eine Berufung, dass du das, was du machst, wirklich von Herzen machst, darin aufgehst, nicht auf den nächsten Urlaub und aufs nächste Wochenende hinfieberst, sondern echt das lebst, was du bist, im Alltag auch, in deinem Tun, in deinem Sein. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch betonen, wenn wir alles, was wir machen, Kartoffel schälen, Boden wischen, auch die Dinge beseelt machen, präsent machen, dann geben wir uns ja auch ein. Dann verändern wir die Stimmung im Raum, dadurch, dass wir es machen. Dann schmeckt das Essen anders, weil wir mit Liebe kochen. Es ist oft nicht so das Hochtrabende, ich muss den Top-Karrieresprung machen und dann bin ich erfüllt. Erfüllt kann ich auch mit sehr einfachen Aufgaben sein, wenn ich beseelt an das Ganze rangehe und mich einbringe.
Wichtige Worte. Vielleicht muss ich mal beseelt bügeln.
Ich werde heute beseelt den Geschirrspüler ausräumen. Versprochen.
Ich glaube, das ist die hohe Kunst.
Genau. Unterscheidest du zwischen Lebensaufgabe, Berufung? Hast du da einen Tipp auch für unsere Hörerinnen und Hörer, wie wir uns dann noch mehr selber auf der Spur sind?
Ja, ich unterscheide sehr wohl darin. Lebensaufgabe ist für mich das, was sich unser Innerstes oder unsere Seele vorgenommen hat, in diesem Leben zu leben und zu erfahren. Das kann auch sein, ich möchte Kinder haben. Ich möchte viel um die Welt fahren und viele Kulturen kennenlernen. Und Berufung ist ein Teil davon, wirklich nur auf den Beruf hin gemeint. Das heißt, die Berufung hat immer mit dem Ruf und mit dem Beruf zu tun und Lebensaufgabe ist weit umfassender.
Und dennoch merke ich so in Unternehmen, dass oftmals 80% der Tätigkeiten, die gemacht werden, nicht der wahren Berufung oder den Talenten entsprechen, sondern die sind einfach da, aber ohne Freude.
Ich glaube, du hast jetzt was Wichtiges angesprochen. Freude ist für mich wirklich der zentrale Punkt, woran ich erkenne, lebe ich meine Lebensaufgabe oder nicht? Bin ich in der Freude oder nicht? Wenn ich nicht in der Freude bin, kann ich dir jetzt schon sagen, lebst du sie nicht. Wenn du in der Freude bist, nicht in einem aufgesetzten Lächeln, sondern in einer ruhigen Freude, in allem, was du tust und dann vielleicht noch das findest, was dir am leichtesten fällt, wo du deine Talente weiterentwickeln und einbringen kannst, ja, dann blühst du auf. Dann blühst du auf, dann wirst du mit den Jahren zwar äußerlich älter, aber immer frischer, habe ich das Gefühl. Es gibt ja so alte Menschen oft, die wirklich von innen heraus noch sprudeln, und einfach eine Mission auch haben, einen Sinn in dem erkennen und haben, was sie machen.
Wir haben mal vor vielen Jahren den Eric Kandel bei einem Kongress getroffen, Nobelpreisträger österreichisch-amerikanischer Herkunft, sage ich jetzt mal. Und der war, glaube ich, schon damals über 80 und hat gesagt, in Pension, was soll ich in der Pension machen? Ja. Also das wäre für ihn fehlgeleitet und der hat so eine unglaubliche Präsenz, Energie versprüht. Mhm. Eines seiner Geheimnisse war, täglich schwimmen zu gehen, also nur dort Veranstaltungen zu machen, wo es auch ein Schwimmbad gibt, wo er dann übernachtet. Und das erinnert mich jetzt so gerade dran, ja? Also dieses absolut beseelt und übersprudelnd noch vor Energie.
Ja, dass man gar nicht so die Tage zählt, wann gehe ich in Pension, zumal die Pension ja wahrscheinlich für uns irgendwann mal mit 70, 75 sein wird, so wie die Regierung möchte. Umso wichtiger ist es eben zu erkennen, was macht mir Freude, was ist meine Lebensaufgabe, um auch mal zu reflektieren, ist überhaupt das, was ich tue, das, was mir positive Energie gibt, in der ich aufblühe, oder eher Energievampire?
Genau. Und was ist für dich dann das Thema gelebte Spiritualität?
Gelebte Spiritualität bedeutet einfach, ich bin mit meinem Spirit verbunden, mit meinem sehr wachsam, sehr präsent. Ich nehme wahr, ich bin wach. Einfach, es hat so ein waches Gefühl für mich. Ein inspiriertes, da steckt ja auch das Wort Spirit drinnen. Und ich lebe es im Alltag. Also eine Spiritualität, die dich wegholt vom Alltag oder nur im Kopfkino dir bereitet oder wo es gar um Dogmen geht oder um religiöse Tralalas, da bin ich nicht zu Hause. Also mir geht es wirklich darum, wie kann ich dieses Wissen, diesen Spirit anzapfen für mich, um einfach im Alltag meine Aufgaben besser zu bewältigen.
Das ist mal gut erklärt, das Wort Spiritualität, denn viele meinen, das ist mit Räucherstäbchen und Yoga und den ganzen Tag meditieren verbunden. Dabei hat das einen ganz anderen Sinn, eben wie du sagst, der Spirit ist drinnen, da ist Energie drinnen, das hat was mit mir zu tun. Bin ich im Einklang, dann bin ich auch spirituell mit mir im Einklang und kann anderen helfen oder etwas Gutes tun, es geht mir leicht von der Hand.
Ja.
Dem stimme ich absolut zu und auch, ich glaube, die Kunst ist wirklich, das im Alltag zu leben und nicht jetzt, okay, jetzt bin ich, meditiere ich 5 Minuten, ja, und dann kommt wieder der Alltagsstress, sondern wie kann ich diese Begeisterung oder das, was ich in Wahrheit bin, optimal zum Ausdruck bringen?
Ja, wobei es mir nicht um Selbstoptimierung geht. Mhm. Sondern wie präsent kann ich sein? Wie sehr kann ich den jetzigen Moment so aufnehmen, wahrnehmen, da sein, euch beide spüren, sehen, auf euch eingehen und umgekehrt? Oder auch, wo kann ich mich verantwortlich zeigen? Wo kann ich etwas einbringen? Heißt nicht, dass ich überall in Handlung gehen muss, aber wo sehe ich, da wird was gebraucht, was ich geben könnte. Der eine fühlt sich dann für Umweltschutz berufen, der andere für Frieden, der andere für Kinder oder die andere für Kinder. Mhm. Aber es geht um diese Wachsamkeit, um diese Lebendigkeit. Nehme ich wahr, was rund um mir passiert? Oder jammere ich mit oder schimpfe ich? Oder versuche ich, das, was ich zu geben habe, meine Gaben eben einzubringen und mitzugestalten?
Da ist ja ganz stark das Thema Emotionen vorhanden. Ja. Ja, Freude, Scham, wie auch immer. Du bist ja auch ganz stark in Unternehmen und Familienbetrieben unterwegs. Was sind denn da so deine Erfahrungen, wie sich das dort abspielt? Wie kann man etwas erkennen oder woran sind die meisten Firmeninhaber, stehen sich selber im Weg und kommen dann zu dir und sagen, liebe Verena, komm doch mal zu uns. Wir haben da Themen.
Okay. Manche kommen tatsächlich schon heulend, weil es einfach nicht mehr geht, nicht mehr weitergeht. Gerade Familienunternehmen, da kann eine Entscheidung oder eine Veränderung oft als hochemotional wahrgenommen werden, weil das System Familie, wo es darum geht, jeder ist gleich wichtig, jeder ist gleich viel wert, ständig mit dem System Unternehmen kollidiert, wo es um Leistung geht. Mhm. Und du schaffst es gar nicht, die auseinander zu dröseln. Du bist gleichzeitig Vater und Chef oder Sohn oder Tochter und Chefin und hast dann Geschwister. Also du bist dann ständig, die Positionen werden, die Rollen werden ständig vermischt. Das heißt, jede Entscheidung, jede Veränderung kann, muss nicht, aber kann hochemotional sein. Da kommen Gefühle von Unzulänglichkeit, Fairness-Themen, der eine wird besser behandelt und sich unterlegen fühlen. Da spielen ganz viele, viele, viele Themen eine Rolle. Stress natürlich. Mhm. In Familienbetrieben erlebe ich auch ganz oft, dass sich so zeigen, wie man wirklich als Mensch ist, fast noch schwieriger ist als für andere Leute, mhm. Vor allem wenn es um repräsentative Unternehmen geht, wie zum Beispiel Gastronomie, mhm. Wo du ständig nach außen, dem Kunden gegenüber oder auch Mitarbeitern gegenüber gut dastehen musst, weil es steht ja der Ruf der Familie, der Ruf des Unternehmens auf dem Spiel und gleichzeitig hast du da Themen am Dampfen, die nicht ohne sind, mhm. Weil du dich übersehen gefühlt hast, weil du dich benachteiligt gefühlt hast, weil du eine Entscheidung getroffen hast, aber die Mutter wieder quergeschossen hat oder der Vater. Mhm. Und also du bist ständig am Schauspielern, mhm, unter Anführungszeichen, mhm, oder am Austarieren, am Balance halten, was darf ich nach außen zeigen und was geht eigentlich in mir innen vor. Und das kann schon eine Zerreißprobe irgendwann werden, gerade wenn der Stress, das Stresslevel mal zunimmt. Und so wie wir alle am meisten Emotionen bei unseren Nächsten auslassen, bei unseren Familienmitgliedern, bei unseren Liebsten, wenn wir mal grantig sind und explodieren, dann halt am ehesten bei Familienmitgliedern, weil wir spüren und wissen, die lieben uns trotzdem. Wenn du das in einem Familienunternehmen hast, dann hast du es halt auch mit in der Firma drinnen, das Thema. Oder umgekehrt, wenn es in der Firma Probleme gibt, hast du die halt ständig auch am Mittagstisch und am Wochenende mit dabei und kannst nicht so leicht abschalten wie andere Leute. Und deshalb finde ich Familienunternehmen extrem spannend, auch weil da so viel Herzblut drinnen ist und weil da so viel langfristig nachhaltiges, generationsübergreifendes Denken herrscht. Nicht nur maximale, kurzfristige Gewinnoptimierung, sondern echt, man will ja was weitergeben. Und da sind wirklich oft so viele verdeckte Emotionen und die meisten wissen gar nicht, dass es sowas gibt wie eine professionelle Begleitung, externe, wo man sich das einfach leichter machen kann, weil jemand einfach die Rollen mal hilft, Rollenklarheit zu schaffen, Dinge auseinander zu dröseln, dann kann man wieder drüber lachen und sagen, aha, okay, ist ja alles halb so schlimm. Oder Dinge werden angesprochen oder anders gesehen plötzlich. Mhm. Also diese heftigen Emotionen, die können viel Energie erzeugen, aber auch viel anrichten.
Das heißt, da höre ich schon einen Praxistipp raus, sich einmal der eigenen Rollen bewusst zu sein.
Ja.
Oder wie gehe ich dann um in diesem berühmten Rollenkonflikt? Hilfst du dann, dass die Menschen sich besser abgrenzen können oder Rollen ansprechen in meiner Rolle, Verantwortung jetzt als Chefin, Chef, gilt diese Entscheidung oder wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das Wichtigste ist mal, sich dessen überhaupt bewusst zu sein, dass man immer zwei Rollen hat. Es kann zum Beispiel sein, dass ein Vater seinen Sohn einstellt oder mal eine Probezeit gibt und dann feststellt, oh, bist ja völlig untauglich für Führung. Du hast andere Qualitäten, tolle, aber als Nachfolger bist du leider untauglich. Und da zu sehen, okay, als Vater muss ich dich mal umarmen und sagen, tut mir leid, du wirst jetzt gekündigt, tut mir echt leid, aber ich wünsche dir von Herzen, dass du deinen Weg als Künstler oder was auch immer findest. Und als Unternehmer muss ich aber aussprechen, so geht es nicht. Oder deine Haltung passt nicht. Und nur schon mit dem Bewusstsein, ich spreche jetzt mit dir aus unternehmerischer Sicht oder als Vater, kann ja schon ganz viel Wind rausnehmen oder ganz viel Missverständnisse lösen. Und dass es dann nicht mehr eine persönliche Anklage ist, sondern einfach, als Vater will ich das Beste für dich. Aber als Firmenchef will ich auch das Beste für die Firma zum Beispiel.
Du hast ja im Vorgespräch, haben wir schon ein bisschen geplaudert, was ganz Tolles gesagt, das war auch deine Dissertation, worum es ging, dass emotional oder rational keine Entscheidungen getroffen werden können. Wir sind als Mensch immer in der Emotion.
Genau, eine kleine Vorgeschichte. Ich habe damals an der Uni in Innsbruck gearbeitet, im Marketinginstitut Strategieentwicklung gelehrt und wir haben den Studierenden immer beigebracht, Werbung muss emotional sein. Die Kunden reagieren auf emotionale Werbung. Und gleichzeitig haben wir den Studierenden in Strategieentwicklung beigebracht, sie müssen rationale Entscheidungen treffen. Und ich habe mich gefragt, okay, was denn nun? Wie funktioniert der Mensch überhaupt? Trifft der rationale oder emotionale Entscheidungen? Und habe mich dann mit Gehirnforschung beschäftigt und habe festgestellt, wir können gar nicht rational entscheiden, denn Entscheidungen, die werden im ältesten Teil vom Gehirn, im limbischen System, in der Amygdala gebildet oder getroffen, wo jede Präferenz stattfindet. Und wenn du dieses Zentrum zum Beispiel durch einen Unfall verletzt hast, kannst du voll normal reden, rational argumentieren, logische Denkvorgänge runterbeten, aber du bist nicht imstande zu sagen, sollen wir das Podcast-Interview am Montag oder am Dienstag aufnehmen. Ich könnte ja dann alle Vorteile von Montag und alle von Dienstag nennen, aber ich wäre unfähig, mich für Montag oder Dienstag zu entscheiden. Mhm. Also selbst die simpelsten Entscheidungen sind ohne Emotion, ohne Präferenz nicht möglich. Und wenn dann jemand sagt, ich bin ein Zahlenmensch, dann hat der einfach eine stark ausgeprägte Präferenz für Zahlen und für Logik. Aber die Präferenz entsteht immer im emotionalen Zentrum.
Ich kenne so ein paar Menschen, die sind sehr stark auf Zahlen fokussiert und die kommen mir sehr in sich gekehrt und ruhig in den meisten Fällen vor. Und da frage ich mich gerade, wo ist da die Emotion zu finden, wenn jemand den ganzen Tag mit Zahlen arbeitet und darauf Entscheidungen trifft? Fühlt er sich dann auch mit der Emotion oder ist er im Kopf die ganze Zeit unterwegs?
Also ich bin keine Hellseherin und keine Psychologin, aber die Emotionsintensität ist tatsächlich sehr unterschiedlich bei verschiedenen Menschen ausgeprägt. Je mehr du deine Emotionen spürst, umso leichter fallen dir wahrscheinlich Entscheidungen. Umso mehr darfst du auch lernen, Impulsivität zu kontrollieren oder Ausbrüche emotionale zu kontrollieren, hast da eine größere Aufgabe, bist aber auch näher am Leben dran, würde ich sagen. An der Lebendigkeit, bist lebendiger. Und es gibt wie immer kein richtig und falsch. Wenn du aber gar nichts mehr fühlst und nur mehr vom Kopf rausgehst, dann hat sehr häufig eine Traumatisierung irgendwann einmal stattgefunden. Entweder durch ein einmaliges oder durch ein längeres Erlebnis, dass du immer mehr dich abgekoppelt und abgespalten hast von den Emotionen. Mhm. Und dann können wir noch gut funktionieren. Das ist ja das Tolle an einem Trauma. Du kannst gut weiter funktionieren und überleben, aber du spaltest halt ganz viel Lebendigkeit und viel und auch die Stimme zu dir selbst ab. Das ist der hohe Preis.
Mhm. Ja, das ist dann die Sicherheitsstruktur, die der Mensch sich aufbaut, eben wenn traumatische Erlebnisse waren, auf kann ja unterschiedlichste Ebene sein. Es muss ja nicht ein Trauma jedes Mal extremst sein, sondern es gibt ja auch kleine Traumen, die eben Menschen in sich tragen.
Finde ich ganz spannend. Auch als Schauspieler habe ich früher gelernt, lernen dürfen, wirklich Emotionen auch auszudrücken. Mhm. Ja? Und durch diese Übertreibung hat sich auch schon das eine oder andere lösen können. Ja? Also ich glaube, dass das etwas sehr Heilsames ist, überhaupt seine Emotionen wieder mal zu finden, auszudrücken. Viele machen das über Musik, gewisse Musikstücke für gewisse Stimmungen. Und ich glaube, so aus der Gehirnforschung kommt auch, ohne Emotion ist eine wichtige Information bedeutungslos, Sinn und bedeutungslos. Mhm. Also da sind, glaube ich, auch viele schon Anknüpfungspunkte zu unseren vorigen Podcasts.
Auf jeden Fall, Norbert. Ich sehe auch gerade, leider kommen wir wieder zum Ende.
Wir könnten haben versprochen, wieder, maximal 25 Minuten, genau. Wie uns selber.
Ja.
Sehr gut. Kurz und knackig, so mag ich es.
Genau, wir hören raus zum Vergolden auch das Thema Wachsamkeit, Achtsamkeit ist wichtig. Wie präsent kann ich im Alltag sein? Rollenklarheit, auch Rollen richtig gut ausgesprochen, gerade wenn es um Rollenkonflikte geht in Familiensystemen.
Emotionen zulassen, in einem gewissen Rahmen sich der Emotion bewusst sein, ist ganz, ganz wichtig. Auch mal in die Reflexion gehen, wo bin ich denn spirituell? Habe ich die Verbindung zu mir selber? Bin ich im richtigen Wirken? Geht es mir gut? Empfinde ich Freude? Oder brauche ich vielleicht eine Anpassung? Muss ich etwas verändern in meinem Leben?
Das, was du erzählt hast, Verena, so die Ausführungen erinnern mich, wenn ich mit meiner Tochter wo unterwegs bin, schaut sie als erstes, wo ist WLAN? Habe ich eine Verbindung? Und die Frage ist, haben wir eine Verbindung zu uns selber?
Ja.
Und dabei hilfst du seit vielen, vielen Jahren Menschen. Magst du noch kurz dich vorstellen oder ab wann sind Kundinnen und Kunden genau bei dir richtig?
Ja, ich bin Verena Kustatscher, seit 20 Jahren Coach und Unternehmensberaterin. Parallel dazu habe ich 20 Jahre lang vielen, vielen, vielen Menschen geholfen, ihre Lebensaufgabe zu finden. Habe selbst einen spirituellen Weg durchlaufen, aber mein Herz schlägt für die ganz pragmatischen Familienunternehmen. Und es ist ja nichts umsonst, was man im Leben macht. Es fließt ja immer alles irgendwo ein und ich begleite Familienbetriebe bei hochemotionalen Situationen und strategischen Entscheidungen.
Sehr, sehr spannend, sehr spannend.
Da fallen mir einige
ja.
Organisationen ein, wo du Gutes tun machen könntest. Ja. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass wir da im neuen Jahr einfach wieder mehr Geist einhauchen konnten, auch fürs interessante Vorgespräch.
Vielleicht bringen wir mehr Schein ins Leben, glänzen, scheinen von innen heraus. Könnte auch ein Jahresmotto sein, wie komme ich dahin, innerlich zu strahlen.
Genau. Das und vieles mehr beim nächsten Podcast. Vielen Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bis demnächst. Danke, Verena.
Danke euch.
Danke dir.